Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Guten Morgen, ihr Lieben. Wir starten gemeinsam in ein neues Jahr Sonntagstalk. Ich hoffe, ihr habt euch gut erholt, ihr habt lange ausgeschlafen, ihr habt vielleicht Freunde getroffen, Familie gesehen, ein Teil der Familie. Und was bleibt 2022? Ja, ich lade mir immer einen Gast ein, zwischen 10 und 12. Und der heutige, der ist Baujahr 81. Er nennt sich Ultra Dad. Er liebt Weltrekorde und ich glaube, er sitzt auch nicht gerne auf der Couch. Neugierig geworden? Dann bleibt mal dran und lernt ihn kennen, unseren 30-fachen Triathlon-Weltrekordhalter. Der Mann ist in 7 Tagen durch 15 europäische Länder auch noch gefahren. Ich glaube, der kann kaum stillsitzen. Ich hoffe, bei mir hält das gleich aus. Guten Morgen! Gutes neues Jahr für euch alle von ganzem Herzen 2022. Bleibt neugierig, bleibt wach, bleibt zuversichtlich. Ich bin Bärbel Schäfer. Hey, willkommen im Sonntagstalk. Mein heutiger Studiogast ist ein Mensch. Und das muss man ja sagen, das Jahr ist ja noch ganz zart. Eigentlich so wie ihr und ich. Er ist Familienvater, er ist auch ein Familienmensch, hat 2 Kinder, geht morgens zur Arbeit, wenn er nicht gerade Urlaub hat und kommt abends auch immer wieder regelmäßig nach Hause. Aber ab und zu, da verwandelt er sich zum Weltrekordjäger Dirk Leonhardt. Er hat zum Beispiel diesen unglaublichen Weltrekord aufgestellt, den 30-fachen Triathlon. Guten Morgen, lieber Dirk.
Guten Morgen, Bärbel.
Wie geht's dir? Wir haben Anfang des Jahres. Silvester ist vorbei. Wie ist dein Motivationslevel?
Ja, das ist total hoch. Aber ich mache das nicht abhängig vom 1. Januar oder vom 2. Januar, sondern ich versuche das eigentlich das ganze Jahr über hochzuhalten und so an den Moment zu leben. Und habe natürlich immer Sachen, auf die ich zurückschauen kann, aber auch Sachen, auf die ich mich noch freue. Und das ist dieses Jahr auch wieder so.
Okay, wovon zehrst du denn noch vom letzten Jahr? Denn das wollen wir ja auch alle so ein bisschen erreichen, diesen Motivationslevel hochzuhalten. Anfang des Jahres, glaube ich, ist ja bei den meisten von uns richtig am Anschlag, ja, genau. Upper Level. Und dann habe ich auf jeden Fall das Gefühl, sinkt ja immer so schön ein bisschen nach unten.
Ja, dann kommt der Alltag dazwischen.
Ja, aber den hast du ja auch.
Genau. Ich finde das auch so und das sage ich auch so, dass ich ganz normal bin und auch gar nicht so super sportlich.
Das bezweifle ich noch, dass du normal bist. Ich hole nur mal kurz die Zahlen hier raus, Leute. Weltrekord für 200 Kilometer Schwimmen, 5400 Kilometer Radfahren, 1336 Kilometer Laufen. What? Das ist ja kein normaler Triathlon. Was ist das?
Genau, das ist der längste Triathlon der Welt sozusagen.
Für den du den Weltrekord eingeheimst hast.
Ganz genau, das war so mein Traumprojekt im Jahr 2020. Mhm. Also ist jetzt auch schon wieder 1,5 Jahre her.
Reicht nicht mehr als Motivationslevel.
Und muss was Neues her. Doch. Ich schaue da so gerne dran zurück und das war so ein sensationelles Erlebnis. So viele Sachen, die da passiert sind, die ich überhaupt nicht geplant oder im Leben gedacht hätte, dass die passieren. In 2021, also das letzte Jahr, da habe ich dann sozusagen den Booster gezündet. Da habe ich nämlich dann noch 3 Weltrekorde draufgesetzt.
Okay, hau raus, komm. Wir sind noch motiviert. Es ist Anfang der Sendung. Noch können wir das ertragen. Ein Nonstop-Treppenlauf war dabei.
Ja.
Unter Wasser, was hast du gemacht?
Ja, 100 Meter unter Wasser. Das war so mein Sprinterlebnis.
Der schnellste Sprint unter Wasser, klar. Warum sollte der Dirk Leonhardt auch über Wasser laufen? Und die Radtour.
15 Länder 15 in 7 Tagen.
Genau. Ja, genau. In einer Woche durch 15 Länder. Verrückt. Also du bist ein Sportler, du bist ein Abenteurer und ich glaube auch ein ganz Verrückter. Und trotzdem sagst du ja auch ein normaler Typ. Das hieße dann ja, das, was du erreichen kannst, kann auch ich erreichen oder jeder Hörer und jede Hörerin, die uns zuhört.
Genau, davon bin ich fest überzeugt, dass jeder das schaffen kann. Natürlich nicht sozusagen von 0 auf 100 und gar keinen Sport gemacht die letzten 3 Jahrzehnte und jetzt will ich dann den längsten Triathlon oder
also
mal.
Also von der Couch auf den Triathlon losrennen würdest du auch nicht empfehlen.
Genau, jeder auf seinem Level und man muss dann halt auch schauen, dass es gesund bleibt und gesund ist. Aber es gibt im Prinzip gar kein Limit, es gibt keine Hürden. Man soll sich nicht einreden, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht. Man kann im Prinzip alles schaffen. Das klingt so platt, aber es ist eigentlich
so. Ja, es klingt ehrlich so ein bisschen platt. Weißt du, wie das klingt? Wie diese Startmarkierung, die du dir vor deiner Haustür gemalt hast. In so Neongelb war das, glaube ich, ne? Dass man jeden Tag aus der Haustür kommt und eigentlich sagt, okay, hier geht's los. Aber was braucht man dafür? Was muss man im Gepäck haben, um anzufangen? Denn wir haben eben dein Ultratriathlon gesagt mit den 200 Kilometer Schwimmen, 5400 Kilometer Rad und 1336 Kilometer Laufen. Ist das etwas, was du dir selber gesetzt hast oder gab es diese Einheiten an Kilometern und an Metern Schwimmen schon? Ja, oder also, hast du einen eigenen Dirk Leonhardt-Weltrekord geschaffen?
Ja, so ungefähr ist es. Mhm. Also das war mein ganz persönliches Abenteuer. Und du hast ja gefragt, was braucht man? Wo starte ich? Mhm. Und das ist die Idee, das Ziel, die Vision. Wo will ich hin? Wo sehe ich mich?
Es zu denken.
Und den Traum zu haben und zu sagen, das kann ich mir vorstellen. Und so war das auch bei diesem Triathlon. Mhm. Ich habe gedacht, ich will einen Weltrekord machen, ich will ein Sportprojekt machen.
Und warum? Um in Erinnerung zu bleiben, um in diesem Guinness-Buch der Rekorde zu stehen oder um es dir zu beweisen?
Ja, genau. Ich muss es mir beweisen. Also das kommt nicht von außen, dass ich irgendwo ja berühmt sein will oder dass ich irgendwie anderen gefallen möchte, sondern es kommt aus mir heraus. Ich habe da Spaß dran. Mhm. Irgendwie ist das auch ungeplant passiert. Das hat sich so entwickelt, dass das
diese Schwangerschaft.
Ultrasachen, ja, so ungefähr war das. Und das fing mit einem Halbmarathon an. 21 Kilometer, das war der Startpunkt eigentlich, wo das angefangen hat. Und dann habe ich Stück für Stück mich gesteigert. Und irgendwann habe ich auch gedacht, den längsten Triathlon, der jemals gemacht wurde, die 30-fache Ironman-Distanz, das gab es noch nicht. Aber ich kann es mir vorstellen. Ich kann das schaffen. Und dann bin ich es halt einfach angegangen, so ziemlich blauäugig, ungeplant, spontan. Und das ist vielleicht auch das Erfolgsgeheimnis, dass ich gar nicht lange gedacht habe, was kann alles schiefgehen und mich mit den schlechten Sachen beschäftigt habe, sondern einfach meinen Traum verwirklicht habe.
Ich glaube, da sagst du ganz was Wichtiges, weil die meisten hauen sich ja selber erstmal mit dem Hammer auf den Kopf und sagen, oh, ich bin zu dick, ich kann das nicht, ich bin zu unsportlich, ich habe nicht die richtigen Schuhe, draußen ist es zu kalt. Wir haben ja 3000 Millionen Ausreden, um es eben nicht zu tun. Und einer deiner mentalen Sprüche ist ja, if you can dream it, yeah, you can do it. Das ist immer ein Spruch, der dich ja so wach gehalten hat. Ja. Und trotzdem muss ich da gleich nochmal nachfragen. Was könnte ich denn für einen Weltrekord machen? Mal überlegen. Spaghetti-Eis essen? Mal sehen. Okay, wir finden noch was für mich, lieber Dirk Leonhardt. Du bist heute mein Gast an diesem Sonntagmorgen, den ersten Sonntag im neuen Jahr. Und vielleicht motivieren wir den einen oder die andere, auch so ein Projekt zu starten wie du, okay?
Das würde mich freuen, ja, auf jeden Fall.
Mein Gast heute ist Dirk Leonhardt. Er ist ein Jäger. Rehe, Hasen, sowas interessiert ihn aber überhaupt nicht. Er jagt Weltrekorde und davon hat er eine ganze Reihe. Ich glaube, er ist der mit den meisten Weltrekorden, wenn man das mal so schaut. Weltrekord im Dauertreppenlauf. 28 Stunden nonstop die Himmelsleiter in Gelnhausen, eins rauf und runter. Ein 100-Meter-Sprint unter Wasser, darin hält er auch den Weltrekord. Oder den 30-fachen Triathlon in 45 Tagen. Für die meisten, die uns jetzt zuhören, wahrscheinlich eine unmögliche Sache. Aber du, Dirk, sagst immer wieder, vieles scheint unmöglich, bis du es tatsächlich schaffst. Und vielleicht, ja, hat ja auch der eine oder die andere von uns so einen Traum für das neue Jahr. Was schwört dir denn fürs neue Jahr als Weltrekord so im Kopf rum?
Ja, ich habe auch wieder sportliche Projekte. Für mich ist wichtig, dass die Balance gewahrt bleibt, dass es nicht nur irgendwie das nächste sportliche Projekt geht, was immer eins oben drauf setzt, sondern am Ende zählt für mich, dass ich im Einklang mit der Familie bin, dass wir uns wohlfühlen, dass die ganze Familie auch was davon hat. Wir wollen jetzt zum Beispiel wieder einen Urlaub machen, nach Südafrika fliegen und da Tiere in freier Wildbahn beobachten. Das ist so mein Highlight eigentlich, aber ich habe auch sportlich wieder was geplant. Zum Beispiel ein 24-Stunden-Fahrradrennen. Auf dem Lausitzring wird das stattfinden.
Ja, das hast du schon mal gemacht, ne?
Ja, genau. Das habe ich schon mehrfach gemacht. Ich finde es eigentlich immer ganz klasse, auch mit anderen Sportlern dann mal zusammenzufahren und auf einer Rennstrecke zu fahren. So, das sind so Sachen, die mich total motivieren. Mitte März versuche ich dann voraussichtlich auch den längsten Triathlon auf Eis in Angriff zu nehmen.
Okay, lass uns nochmal sprechen über diese Motivation, denn du hast gesagt, es hat mit einem Halbmarathon mal angefangen. In der Schule warst du so mittelmäßiger Sportler, okay? Kann ich glaube ich sagen, ohne dich jetzt zu beleidigen. Mit 21 dann dein erster Halbmarathon. Aber was ist ein Ultrasportler? Denn auf deinem T-Shirt vorne steht Bi Ultra. Was ist ein Ultrasportler?
Es ist ja im Sport immer dieses höher, schneller, weiter oder auch generell so diese, ich will irgendwie mehr als der Nachbar oder wie auch immer. Und der Ultrasport sagt eben, wir sind die Ausdauer-Junkies. Wir definieren uns nicht, indem wir die 100 Meter oder die 42 Kilometer immer schneller laufen, sondern wir lassen es eher langsam angehen und dafür aber lange und ausdauernd. Und da fühle ich mich am wohlsten und ich mich zu Hause.
Aber da müssen ja zwei Sachen mitmachen, der Kopf, das Mentale und der Körper.
Genau, und der Kopf ist sogar das Allerwichtigste, weil der Körper leidet bei so langen Distanzen eigentlich immer. Mhm. Und dann kommt es eben darauf an zu sagen, nee, ich gehe da jetzt durch und ich habe das Ziel, da will ich hin. Und auch wenn es jetzt zwickt oder irgendwas wehtut.
Aber warum gehst du da durch, wenn andere aufhören? Irgendwas ist ja bei dir, dass du, wir können ja auch vielleicht ein Ziel fokussieren. Verlierst du das nicht aus den Augen? Warum ist es nicht in deinem Kopf aufgeben?
Ja, im Training passiert das auch mal. Ich sag so, heute habe ich keine Lust oder jetzt mache ich das. Aber wichtig ist, und das habe ich so Stück für Stück gelernt durch meine Erfahrungen und Wettkämpfe, dass es sich nicht lohnt aufzugeben. Man ist hinterher deprimiert und es lohnt sich aber weiterzumachen und zu kämpfen, durch diese Tiefs durchzugehen. Und umso mehr Tiefs man hat, umso stolzer ist man hinterher.
Würdest du sagen, aus den Tälern lernst du mehr?
Ja, definitiv. Und die Täler, die Hürden, die Herausforderungen, die machen das Abenteuer aus. Und das ist für mich das, worum es geht am Ende. Wenn alles glatt liefe und es total einfach wäre, dann wäre es langweilig. Dann würde ich den Spaß dran verlieren. Und in dem Moment leide ich natürlich. Dann denke ich mir nicht, oh cool, jetzt habe ich Knieschmerzen oder toll, jetzt habe ich mir da eine Blase gelaufen. Ja, und man wird belohnt am Ende, wenn man durchhält. Durch das gute Gefühl, ich habe es geschafft.
Und du machst dir keine Sorgen, dass das Knie vielleicht danach keinen Knorpel mehr hat oder du eine Knie-OP brauchst oder so?
Nein, das ist für mich, sage ich mal, extrem wichtig, dass die Gesundheit nicht gefährdet ist. Das klingt jetzt als Widerspruch und das ist es auch, weil so lange Distanzen, wenn man jetzt mehr als 40 Kilometer läuft und joggt oder halt mehrere Tage 15 Stunden auf dem Rad sitzt, das ist natürlich für den Körper Stress. Und nicht wirklich gesund. Wandern wäre gesünder. Aber mit Wandern würde ich mich nicht motivieren und würde da am Ende gar nichts machen. Und dann sage ich mir immer, es ist halt meine Art, mich auszuleben und mich zu motivieren. Und damit ist es gesünder als alles andere oder als vieles andere.
Wir haben gerade von den Tälern gesprochen, auf so einer langen Strecke, einem Ultrasport. Kann man daraus etwas mitnehmen für das Alltagsleben, für das, was wir auch alle haben? Da haben wir auch Herausforderungen. Kann man aus dem Sport etwas übernehmen in den Alltag?
Ja, definitiv, total viel, weil die Prinzipien sind die gleichen. Am Ende kommt es auf mich an, was ich leisten
kann.
Keiner
kommt und hilft dir, du musst es selbst machen.
Ja, man kann auch Hilfe in Anspruch nehmen. Der Support ist ja beim Sport genauso wichtig. Entscheidend ist aber, dass ich nicht den Kopf in den Sand stecke und nicht in meinem Leid bade, sondern dass ich dafür eintrete, das zu erreichen, wo ich hin möchte, dass ich was tue, dass ich die Herausforderungen, die im Weg sind, die Steine, die im Weg liegen, dass ich die wegräume, dass ich drüber springe, irgendwie vorbeikomme. Und Herausforderung ist eine Chance. Und es nützt nichts, mir immer wieder, egal was es ist, zu sagen, oh, jetzt hat's mich erwischt, warum jetzt nur und warum macht derjenige das oder warum ärgert die mich? Sondern immer sich zu überlegen, was kann ich denn tun, um das Problem zu lösen, um das einfach ja zu bewältigen? Oder ich frage den anderen mal, was muss denn passieren, damit es klappt? Und ändert so die Sichtweise und die Perspektive.
Nicht und weggucken und das Problem unter den Teppich kehren, sondern es aktiv angehen, wenn ich dich richtig verstehe.
Genau, auch gar nicht so sehr immer in Problemen denken, sondern einfach zu sagen, im Ziel zu denken. Wie erreiche ich das Ziel? Das muss einen in der Gedankenwelt bestimmen. Und dann klappt es auf einmal auch.
Ja, vielleicht ist das auch etwas, was wir übernehmen können für 2022. Also Motivation, ein Schlüssel auf dem Weg bei dir, Dirk, zum Weltrekord. Aber für uns vielleicht eben auch bei Hindernissen und Problemen im Alltag. Vieles scheint unmöglich, bis du es schaffst, so heißt das Buch meines heutigen Gastes im hr3 Sonntagstalk. Ein wahrer Motivationskünstler ist irgendwie Dirk Leonhardt. Er beschreibt auf jeden Fall in diesem Buch seine Erlebnisse als Ultrasportler. Er nennt sich Ultradad. Und Dirk, du schindest dich, du schindest deinen Körper und der meldet sich ja auch. Wir, die wir so als Couch-Potatoes dann ab und zu mal Radfahren und joggen, wenn wir diese Strapazen unseres Körpers hören, dann würden sicherlich viele von uns aufgeben. Du machst weiter. Ignorierst du diese Zeichen deines Körpers?
Also es ist so, dass man die Signale des Körpers ernst nehmen muss. Ich kenne meinen Körper relativ gut und weiß, die Signale beim Sport zu deuten, was ich langfristig ertragen kann und meinem Körper zumuten kann, ohne dass ich die Gesundheit gefährde. Und das ist eben wichtig, dass man sein eigenes Niveau kennt und sich die Ziele so setzt, dass sie auch realistisch erreichbar sind. Ohne
angepasst an die körperliche Fitness.
Ganz genau. Es gibt eigentlich kein Limit, was man nicht schaffen kann. Sondern die Frage ist dann eher, was ist der Preis dafür? Was muss ich dafür leisten?
Oder liegt es auch am Preis, was kaufe ich mir für Schuhe, was kaufe ich mir für ein Fahrrad? Hat das auch was damit zu tun? Oder meinst du jetzt den Preis, was will ich geben, was will ich reintun in den Topf?
Genau, den emotionalen Preis meine ich. Natürlich ist auch das Equipment ein entscheidender Faktor und auch ein finanzielles Thema. Aber ich rede eher vom Training und von der Zeit, die ich aufwenden muss, von der Vorbereitung, wie viele Jahre brauche ich, bis ich da hinkomme oder wie viele Monate, aber auch wie viel setze ich jede Woche an Stunden und Zeit dafür ein. Das ist für mich als Familienvater natürlich ein großes Thema.
Wann machst du das denn? Ich meine, du bist ja auch berufstätig, machst du das dann vorm Job, wie manche Leistungssportler ja auch, Schwimmer oder Turner, dann morgen schon in der Halle sind, oder machst du das am Nachmittag? Das heißt, es gibt eine Absprache mit der Familie.
Genau, die Familie hat Einbußen, wenn ich mich gerade vorbereite und viel trainiere. Aber ich versuche das auch familienfreundlich zu gestalten. Und ich sag mal, jetzt so spaßig, dann trainiere ich halt nachts und verzichte auf den Schlaf.
Wenn die Jungs schlafen.
Genau.
Okay. Ich hatte mal so einen Triathlon-Freund, der war wirklich sehr viel unterwegs und ich bin da sehr entspannt und tolerant, aber eigentlich hatte man gar keine Beziehung, weil der hatte dann eine Beziehung mit dem Fahrrad oder seinen Laufschuhen oder dem See. Es kostet schon viel Zeit. Also wenn wir jetzt das Beispiel nehmen mit dem Triathlon, das ist ja auch extrem. Ne?
Im Triathlon ist es so, dass so das Bild existiert, man muss extrem viel Zeit investieren, weil man ja drei Sportarten trainiert. Beim Ultrasport ist es aber so, dass der Kopf, die mentale Leistung das Entscheidende ist. Und ich komme mit sehr, sehr wenig Training zurecht. Ich habe so 4, 5, 6 Stunden in der Woche trainiert, obwohl ich für diesen längsten Triathlon war. Das ist verhältnismäßig wenig. Aha. Aber das ist auch so ein Bild, man soll nicht glauben, das wäre nicht möglich, weil ich keine Zeit habe zu trainieren. Sondern die Frage ist, was muss ich mindestens tun, um das zu schaffen, wenn es mein Traum ist? Und nicht, sage ich mal, das direkt am Anfang zu begraben und sich das dann leicht zu machen und sagen, nee, das kommt für mich eh nicht in Frage, das schaffe ich nicht.
Gibt es denn diese Angst bei dir? Du schreibst das auch in deinem Buch. Also Frage, gibt es die Angst eben aufzugeben oder eben nicht aufzugeben? Lauert das nie bei dir so im Hinterkopf oder kriegt es nicht mal so über deinen Nacken so hoch und frisst sich dann in die Hirnrinde deiner Motivationszelle?
Ja, das kriecht ab und zu mal. Da ist so diese Gedankenwelt. Jetzt bei diesem Triathlon-Projekt, das ging ja relativ lange, da war das schon so, dass es immer ein Thema ist, ja, muss ich aufgeben und dass man da auch eine gewisse Angst hat. Aber in meiner Gedankenwelt, was mich bestimmt hat in meinem Handeln, war das kein Thema, dass ich aufgeben muss, sondern eher so die Frage, es kann natürlich ein Unfall passieren, der mich dann hindert, wo ich aus gesundheitlichen Gründen
nichts Reales, es waren dann Fantasien, ja. Also du hattest ja einen Unfall, war das bei dem
Radfahren, genau.
Genau, das war beim Radfahren, genau, wo du hinten irgendwie jemandem draufgeknallt bist.
Ich bin auf ein parkendes Auto gefahren, weil am Ende war, das war auch im Nachhinein betrachtet
ziemlich blöd.
Auch ein großer Fehler, dass ich da sozusagen so ans Limit gegangen bin. Und das habe ich dann im Prinzip auch direkt mein Handeln angepasst. Dann bin ich eben statt 400 Kilometer am Tag 300 Kilometer am Tag gefahren.
Und hast das gar nicht mehr wahrgenommen, dass sich das andere Auto gar nicht mehr bewegt.
Ich war unachtsam. Ich war nicht konzentriert genug, wie ich es hätte sein sollen.
Dirk Leonhardt ist heute Morgen hellwach, voll konzentriert und mein Gast im hr3 Sonntagstalk. Er hält den 30-fachen Triathlon-Weltrekord, er ist Ultrasportler und sagt aber, wir können uns alle Ziele stecken, angepasst an unsere körperliche Fitness. Und das machen wir vielleicht gleich mal Anfang des Jahres. Gucken wir mal, was braucht man vielleicht für ein Fahrrad? Was braucht man für Laufschuhe? Wo kann ich schwimmen, wenn ich anfangen möchte? Denn jeder hat ja was in seiner Umgebung. Man hat vielleicht noch nicht richtig hingeguckt. Gleich mehr mit dir, lieber Dirk. Wenn einer die kompletten Sommerferien und noch ein bisschen mehr damit verbringt, sich bei Hitze zu schinden und das für einen Weltrekord für die Ewigkeit, dann ist er mein erster Gast im neuen Jahr hier im hr3 Sonntagstalk. Dirk Leonhardt aus Bruchköbel. Im Sommer 2020 hast du, Dirk, nicht ein Triathlon, sondern einen 30-fachen Triathlon durchgezogen. Und das gab Weltrekord, das gab Guinness-Buch der Rekorde. Und wir reden von 200 Kilometer Schwimmen, 5400 Kilometer Radfahren, 1336 Kilometer Laufen in 45 Tagen. Und das Schwimmen, das, Dirk, hat dich besonders gefordert.
Ja, bei diesem Weltrekord war das so, dass das Schwimmen das Krasseste war von den drei Disziplinen und mich am meisten gefordert hat.
Warum?
Weil das Wasser alle Energie aus mir rausgezogen hat. Das hat mich auch überrascht. Ich hatte ja gar keine Erfahrung im Freiwasserschwimmen über mehrere Tage hinweg, 15 Stunden lang am Tag. Und da waren einige Hürden zu meistern. Ich hatte extremen Sonnenbrand. Der Rücken war...
Es gibt so ein Foto, wo du... Da hattest du Badekappe auf und Taucherbrille, alles drumherum so krebsrot. Und da sieht man natürlich, hast du geschrieben, da sieht man, was vor Sonne schützt, ne?
Ja, die Schwimmbrille hat schon gut geschützt vor der Sonne.
Aber ja, warum gibt man nicht am Anfang auf, weil man dann dachte, okay, jetzt habe ich dieses Hindernis überwunden. Jetzt wäre es ja bescheuert aufzugeben oder warum?
Ja, so taste ich mich daran. Ich wusste ja, ich bin mal mindestens 30 Tage unterwegs, eher eine ganze Ecke mehr. Und hatte natürlich schon am ersten Tag so diese Tiefs, wo man sich denkt so, boah, das ist ganz schön anstrengend. Was habe ich mir da eigentlich zugemutet? Das wurde von Tag zu Tag schlimmer beim Schwimmen. Es wurde
das heißt,
gar nicht besser.
Du hast ein bisschen wie an deinem eigenen Traum gezweifelt oder an deinem eigenen Ziel.
Oder ja, nicht so wirklich. Ich hatte eigentlich erstmal nur das Gefühl.
Was mache ich hier eigentlich?
Ich hatte das Gefühl, vielleicht war es zu viel und jetzt wird es aber schlimmer als gedacht. Und dann war nicht die logische Konsequenz, dann höre ich halt auf, sondern da war die logische Konsequenz, ich muss jetzt irgendwie gucken, wie es mir besser geht. Ich muss vielleicht den Plan ein bisschen anpassen, statt 7 Tagen, 8 Tagen schwimmen und länger im Wasser sein als
dabei
eigentlich
gedacht.
Dabei
bist du ja DLRG-Schwimmer.
Ja klar, aber...
Du kennst das Wasser, aber du bist natürlich nie so viele Stunden im Wasser gewesen.
Ja, das war so einfach die körperliche Erschöpfung war das eine. Aber dass ich ja 13 Grad Unterschied zwischen Wasser und meinem Körper permanent ausgleichen muss und dass ich extrem frieren werde, habe ich mir im Juli bei 23 Grad Wassertemperatur gar nicht gedacht. Das hat mich absolut überrascht.
Hattest du so einen Neoprenanzug an? Ich meine, du hast ja geschwommen in einem See, so ein privater Badesee in der Nähe von Biblis. 182 Stunden warst du im Wasser, 200 Kilometer bist du geschwommen und hast 545 Runden in dem See gedreht, wie so ein Hamster. Wahnsinn.
Da denkt man sich am Anfang, ja, 360 Meter Runde, das wird ja irgendwann langweilig. Und wenn man dann im Wasser ist und keine Kraft mehr hat, dann denkt man sich, wie lang, bitteschön, könnte so eine Schwimmrunde sein.
Was hast du denn wahrgenommen, während du da geschwommen bist? Blätter auf dem Wasser, Wind, Wassertemperatur hast du schon erwähnt, Hunger. Was hast du wahrgenommen?
Genau, also wichtig ist, dass man sich von diesem Gedanken, es ist alles irgendwie schlecht und es ist alles irgendwie zu anstrengend, dass man sich davon löst. Und dann lenkt man sich ab. Man hat Bilder, man achtet auf die Kraultechnik, guckt sich das Wasser an und denkt sich so, oh, jetzt habe ich hier irgendwie Gegenwind auf dem See oder die Strömung so gegen mich und blubbert so das eine oder andere Lied, was man so noch im Kopf hat und motiviert sich eben auch durch viele Kleinigkeiten. Durch die Fokussierung gibt es verschiedene Techniken, so im Mentaltraining, wo man dann die Karten ziehen kann und sich auf bestimmte Sachen fokussiert. Und 15 Stunden hat man allein
sehr
im Wasser
viel Zeit,
über ganz verschiedene Sachen nachzudenken.
Ja. Denkt man dann über Farben nach oder was du gerade gesagt hast, ein Song oder was wäre das?
Ja genau, zum Beispiel, welche Farbe hat heute das Wasser? Das war immer mal anders, mal war es braun, mal grün, mal dunkel. Ich denke an das Essen, so jetzt noch 2 Runden und dann gibt es wieder ein paar Tortellini zu essen.
Da hatte deine Frau ja eine super Idee, ne? Ihr habt so eine Art schwimmendes Tablett gebaut, wie so ein Schwimm-to-go.
Genau, alles effizient gestaltet.
Ja dann, genau, das habt ihr alles vorher geübt und geprobt und dann kommst du ja trotzdem mit einem anderen Tempo vielleicht angekrault als im Training und da muss das Tablett ja auch die Wellen aushalten, ja. Und was gab's? Tortelloni oder noch was anderes?
Genau, so Nudeln und auch mal Käsebrötchen, Nutella-Brötchen.
Und dann bist du wie an der Boje stehen geblieben und bist auf der Stelle geschwommen und hast was gegessen.
Genau, an der Stelle konnte ich dann stehen.
Ah, okay.
So, dass ich da einfach kurz angehalten bin, habe mir kurz was in den Mund gesteckt und bin dann direkt nach dem Auskauen weiter geschwommen. Die Nahrungszufuhr war auch eins der Probleme beim Schwimmen und hat dazu geführt, dass ich auch 5 Kilo abgenommen habe in den 8 Tagen. Obwohl ich natürlich gegessen habe wie ein Weltmeister, weil die Energie...
Was isst man dann? Eiweißhaltig oder was muss man essen?
Genau. Ich komme überhaupt nicht klar mit dieser Sportlerernährung. Ich esse dann ganz normale Sachen. Dann Brötchen, Pizza, Nudeln, was so ein bisschen länger anhält, was auch schmeckt und trotzdem die notwendige Energie zuführt.
Hier ist der hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und mein Gast ist ein ganz normaler Typ. So eine Art Nachbar, der von nebenan bei dir, bei mir, bei euch. Aber vor seiner Haustür, da hat er sich so eine Startmarkierung auf den Bürgersteig gemalt. Er macht eben doch Sachen, die vielleicht ein ganz normaler Typ nicht machen würde. Ultrasportler Dirk Leonard aus Bruchköbel. Er stellt einfach Weltrekorde auf, so wie wir vielleicht die Mülltonnen nebeneinander ordnen. Zum Beispiel den 30-fachen Triathlon. 200 Kilometer schwimmen, haben wir schon davon gesprochen. Im Stehen mal schnell ein Nutella-Brötchen essen, dann weiterkraulen. 5400 Kilometer Rad, 1300 36 Kilometer laufen. Das alles in nur 45 Tagen. Und Dirk, du hast es eben erzählt, das Schwimmen hat ja alles von dir abverlangt. Du hast 5 Kilo abgenommen. Dein Körper muss den Temperaturunterschied von mehreren Grad permanent ausgleichen. Aber du hast nicht aufgegeben. Dann raus aus dem See und direkt, wie ging es weiter, ohne Pause aufs Rad?
Ja, das war für mich wichtig, dass ich direkt aufs Rad wechsel und so eine Wechselzone habe. Der Triathlon lebt ja davon, dass man 3 Sportarten quasi in einem Rennen macht. Wenn ich aber 8 Tage schwimme und dann 18 Tage Fahrrad fahre, dann ist so dieses Triathlon-Gefühl weg. Und deswegen war es mir ganz wichtig, dass ich nach dem Schwimmen abends um 8 auf jeden Fall nochmal 140 Kilometer mit dem Fahrrad von Biblis nach Bruchköbel fahre. Auch wenn ich da bis nachts um 3 dann unterwegs war.
Ja. Wir haben dich ja begleitet mit HR3 immer so in diesen Etappen. Und da haben wir natürlich auch festgestellt, jeder Tag war für dich anders. Aber den Tag, als du aus dem See kamst, kannst du dich noch dran erinnern? Das war jetzt nicht gerade deine, wie du eben schon erzählt hast, Lieblingsdisziplin. Warst einfach nur froh. Kannst einen Haken hinter drin machen, oder?
Ja, also ich kann mich an viele Sachen noch ziemlich genau erinnern und an das Ende vom Schwimmen auch, weil es wie so eine Erlösung war. Und wir haben ja, du hast ja gefragt, so warum gibt man nicht auf? Und am Anfang war es natürlich so, dass ich gedacht habe, ich kann jetzt nicht nach 3 Tagen aufgeben. Ich habe ja noch genug Urlaub da und ich ziehe das jetzt erstmal durch. Und dann war das Schwimmen fertig und dann war auch klar, jetzt habe ich das geschafft. Schlimmer kann es nicht mehr werden. Also jetzt habe ich im Prinzip in dem Moment auch gedacht, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt kann nichts mehr schiefgehen.
Genau, und dann gleich weitergefahren mit dem Fahrrad. Also das ist dann ja die nächste Disziplin gewesen mit einer unglaublichen Strecke. Hattest du denn Erfahrung mit Fahrrädern oder was für ein Fahrrad würde man sich als Anfänger kaufen? Ist es genau das Gleiche, was du dann auch hast? Oder ist dein schon so ein bisschen profimäßiger?
Na, das ist hat gute Komponenten. Mhm. Also es ist schon teurer als so ein Baumarktfahrrad, weil es ja sehr viel fährt und wenig Verschleiß haben soll. Und dann gibt man eben nicht jetzt für den Rahmen oder für die Marke viel mehr aus, sondern man muss darauf achten, dass man gute Komponenten hat. Das Schaltwerk, die Bremsen und so weiter, dass das nicht so viel verschleißt. Ich gehe immer mit der Sache ran, es gibt keine Hürde. Man muss nicht so und so viel 1.000 Euro ausgeben, um zu starten. Hm. Das muss kein High-End-Gerät sein. Okay. Wichtig ist es doch, dass ich Sport mache. Es
kommt kann einfach nur eine blöde Ausrede sein, ne? Dass man wieder sagt, oh, ich brauche ein High-End-Gerät, kann ich mir nicht leisten. Und dann oder ich möchte es einfach auch nicht ausgeben, das Geld dafür. Dann fängt man gar nicht erst an. Also es kann auch ein einfaches, ganz normales Rad erstmal sein, mit dem man abends seine Runden dreht. 1/2 Stunde jeden Abend aufs Rad.
Definitiv.
Um anzufangen.
Definitiv. Und das wird uns ja so eingefiltert. Als Triathlet hat man eins dieser 3 Markenprodukte, mit dem auch die Profis unterwegs sind. Mhm. Und das muss windschnittig sein. Und da spare ich nochmal 2-3%. Und für die Profis ist es wichtig. Aber für mich als Hobbysportler ist es absolut unwichtig, weil es auf mich ankommt. Ich muss ja trotzdem treten.
Und Fahrrad war etwas, von dem du eher so mit leuchtenden Augen gesagt hast, ja, das ist meine Paradedisziplin, mehr als Schwimmen?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Interessant, obwohl du die LRG-Schwimmer bist, ne? Auf Instagram lautet dein Name Ultradad.
Ja.
Nicht Dad wie tot, sondern Dad wie Daddy.
Wie der Papa.
Wie der Papa. Das heißt, deine Söhne wachsen mit so einem Superhelden auf, einem, der es ja irgendwie offensichtlich immer schafft. Bist du auch mal ein Vater, der auch mal scheitert?
Ja, das ist mir schon wichtig, nicht dieses Bild aufzubauen. Mhm. Sowohl gegenüber anderen, die dann so tun, ja, für dich ist ja 10 Kilometer ist ja nichts. So, das stimmt nicht. Und auch gegenüber den Kindern sind wir beide, so meine Frau und ich, der Meinung, dass auch Eltern Fehler haben müssen.
Mhm. Sonst ist das, glaube ich, ganz schöner Stress für die Kleinen.
Ja, auf jeden Fall.
Immer sieht man dich an der Ziellinie mit einem Pokal, lauter Fans, die mal sagen, super, das würde ich nicht schaffen. Das kann ja auch einen Stress aufbauen.
Ja, das ist ja nicht mein Alltag, ne? Mhm. Diese 3-4 Projekte oder ein Projekt im Jahr. Das ist ja nicht der Papa, der ich für die Kids bin. Aber Bewegung und Sport spielt eine große Rolle. Mhm. Das haben die Kinder auch total übernommen. Die haben total Freude an Bewegung, ob Fußball, Handball und auch mal Rennen. Joggen ist halt langweilig, ne? Da haben die keine Freude dran. Und ja, ne?
Das Schöne ist ja bei dieser Strecke nach dem Schwimmen, diese Radfahren, diese 5400 Kilometer, das ist so eine Rundstrecke gewesen von Bruchköbel, ich habe es mir aufgeschrieben, Aschaffenburg, Kleinostheim, Seligstadt, Offenbach, Maintal, Hanau, Mittelbuchen, wieder zurück nach Bruchköbel, jeden Tag über 300 Kilometer und dann wieder Familie. Also abends warst du ja immer wieder bei deiner Familie, ne?
Also es war so, dass ich in diesen 45 Tagen nicht zurechnungsfähig war. Also wir haben das versucht, dass die Kinder mich nicht zu sehr vermissen, Aber ich hatte da keine Energie mehr, Papa zu sein.
Wie geht denn dieses Eintauchen dann wieder in die normale Welt, in die Familienwelt eben auch? Die hat ja auch Rituale, die hat auch Abläufe, wie ein Trainingsplan im Grunde. Zurechnungsfähig warst du nicht als Ultra-Dad. Aber zurechnungsfähig bist du heute hier im HR3 Sonntagstalk. Ich danke schon jetzt mal für deinen Besuch, Dirk Leonhardt, und wir reden gleich weiter. Dirk Leonhardt ist alles andere als ein Couch-Potato. Er sammelt Weltrekorde und sagt immer wieder, vieles scheint unmöglich, bis du es schaffst. Jeder Tag ist ein Tag und man muss sein Ziel in kleinen Tappen versuchen zu erreichen. Das ist sein Motto und so heißt eben auch sein aktuelles Buch. Vieles scheint unmöglich, bis du es schaffst. Und wenn ich Unmögliches tatsächlich schaffe, dann muss ich doch eigentlich so ein ganz großes, umhüllendes Glücksgefühl einstellen und es muss dich belohnen, Dirk. Wann kommt denn das? Nach jedem einzelnen Erfolg oder bei dir nach jeder Etappe auf einem 45-tägigen Triathlon-Weltrekord oder gar erst ganz am Ende?
Das ist natürlich nicht planbar. Man hält sowas nicht durch, wenn man sagt, in 6000 Kilometern habe ich das Ziel erreicht und dann kommt das Glück, sondern wichtig ist es, in dem Moment das Glück zuzulassen und die Dankbarkeit zuzulassen. Dankbarkeit ist so als Mentaltechnik ganz, ganz wichtig, hilft uns und mir auch im ganzen Leben. Und,
schreibst du ja auch in deinem Buch, wenn du dankbar bist, ne, du hast ja auch so ein Dankbarkeitsritual, dann kommen in dem Moment eigentlich auch keine negativen Gedanken.
Genau, wer dankbar ist, kann nicht schlecht drauf sein, das ist unmöglich. Man ist, wenn man dankbar ist, automatisch glücklicher und es kostet ja auch nichts, mal Danke zu sagen und sich zu freuen. Danke für diesen Sonnenaufgang. Toll, dass ich jetzt so den Weizen riechen kann und toll, wie gerade der Raps blüht.
Weil ich hier entlang fahre während meines Ultratriathlons, das eben auch noch wahrzunehmen. Und das finde ich zum Beispiel ganz wichtig. Das könnten wir uns alle auch fürs neue Jahr nochmal wahrnehmen. Man sieht auch einfach die schönen Dinge dann eher, ne, in dem Stress. Jetzt haben wir eben nochmal gesagt, oder ich habe dich gefragt, was bedeutet Familie? Und du machst schon sehr deutlich, dass du ein engagierter Familienvater bist. Aber in der Zeit der Weltrekorde warst du dann auch abends nicht der Vorlese-Daddy oder ich bringe euch nochmal ins Bett oder ich kontrolliere nochmal die Hausaufgaben, Dad. Das ging dann gar nicht. Du brauchtest die Kraft für dich?
Genau, und ich war ja schon, die Kinder haben schon lange geschlafen, als ich dann fertig war mit meiner Tagesetappe. Ich bin so 20, 21 Uhr, manchmal 1 Uhr nachts, teilweise noch später erst nach Hause gekommen, musste dann eben gucken, dass ich schnellstmöglich ins Bett komme, mich so weit wie möglich regeneriere, damit ich am nächsten Tag diese Mammutprogramme eben wieder durchführen kann. Und ich war total auf mich und das Ziel fokussiert. Ich hatte nicht die Energie für andere. Da hat meine Frau, wir haben ja auch schon über den Support gesprochen, was Unglaubliches geleistet, mindestens mal genauso viel wie ich. Und das muss man sich auch.
Hat sie das erwartet, dass es dann auch so wird, dass sie gesagt hat, okay, den Teil übernehme ich jetzt für mehr als einen Monat, ja? Und ohne sie wäre es ja auch eigentlich gar nicht gegangen. Ihr seid da auch ein super Team gewesen.
Ohne das geht es nicht. Und für sie war ziemlich klar, was es bedeutet. Sie ist da so der warnende Part. Ich bin immer total begeistert, wenn es an was Neues geht und euphorisch. Und sie bremst mich dann so ein bisschen, positiv gesagt, und sorgt so für die realistische Einschätzung.
Okay, du bist einfach erstmal der Weltrekordjäger und sie guckt nochmal, wie können wir das denn einordnen? Aber das wundert mich, wenn du jetzt sagst, okay, ich fahre jetzt zum Beispiel am Tag meine 300 oder 400 Kilometer, dann legst du dich ins Bett und regenerierst. Wer checkt das denn, diesen Weltrekord? Irgendjemand muss das ja mitmessen, die Zeiten, oder vertraut traut man dir dann?
Die Dokumentation bei so Rekorden ist sehr, sehr aufwendig. Wir haben so einen ganzen DIN A4-Ordner voll mit Unterlagen. Noch dazu die elektronischen Daten. Ich musste Videos und Fotos machen. Ja. Das war mit 3 GPS-Trackern. Es gab ein Live-Tracking, sodass auch jeder, der wollte, kontrollieren konnte.
Läuft der eigentlich da, der Dirk, oder chillt der in der Hängematte?
Wo ist er gerade? Ich gehe jetzt hin und gucke, dass nicht, sag ich mal, der Kumpel gerade mit dem Fahrrad fährt und das GPS-Gerät umherfährt.
Auch guter Dreh. Ja, geht natürlich nicht.
Ja.
Okay, also das wird dann schon genau verfolgt und dann eben kurzes Regenerieren und dann eben auch motivieren wieder für den nächsten Tag mit genau den gleichen Disziplinen. Und da hast du ja eben so einen kleinen Motivationskoffer, den nennst du ja auch nochmal in deinem Buch. Vieles scheint unmöglich, bis du es schaffst. Was kann man denn mal an Werkzeug daraus auspacken?
Was wichtig ist, dass man das für sich selbst auch lebt und in seine Gedankenwelt implementiert. Das ist so die Dankbarkeit, das Thema an alle Dinge erstmal positiv rangehen. Die Dinge, die man nicht ändern kann, überhaupt nicht zu thematisieren. Jetzt ist es besonders heiß. ja, kann ich das ändern, ob es heiß oder kalt ist? Mhm. Kann ich nicht. Also los geht's. Was kann ich ändern? Ja, mal
mehr trinken
ein
oder
Eis mir liefern lassen, ja, als, ja, als Motivationsquelle. Mhm. Eiswürfel mitnehmen, so Kühltücher mitnehmen und alles zu tun, damit die Hitze einem selbst nicht so ausbremst. Ja.
Und wenn man dein Buch liest, hat man das Gefühl, du hast so ein weites Netzwerk von Leuten, die mal ein Stück mitfahren, die mitlaufen, die dir was zu essen reichen. Ja. Das ist dann auch nochmal ein zusätzlicher Motivationsschub. Also soll man, egal was man für ein Projekt macht, sich eben auch Support holen.
Definitiv. Was mir zum Beispiel auch geholfen hat, vorher erstmal das Ziel bekannt zu geben. Mhm. Ich will das machen. Oder eben, ich will jetzt abnehmen. Ja, weil wenn man es dann rausposaunt hat, fällt es schwerer zu sagen, ich mach's jetzt doch nicht, ja, weil man irgendwie
machst
denkt.
Machst du es abhängig von den Reaktionen, die dann kommen, oder bleibst du bei deinem Ziel?
Ja, also bei meinen verrückten Sachen kommt natürlich ganz oft so, warum? Ja. Warum macht man das so? Also erstmal so, bist du sicher, dass du das schaffst? Man muss sich das halt rausfiltern dann, was einem gut tut, was einem bestärkt. Eben auch währenddessen ist es von außen halt toll, die Hilfe anzunehmen. Mhm. Also ich finde, es ist eigentlich Quatsch zu sagen, ich muss es alleine schaffen. Wir sind ja soziale Wesen. Keiner macht irgendwas alleine und unsupported. Alles
also
ist
das finde ich nochmal ganz wichtig, auch nochmal das mitzunehmen ins neue Jahr. Das auch manchmal ein bisschen auszublenden, was einem selber dann als negativ vorkommt. Und wie du gerade sagst, sich nur das Gute rausfiltern. Das mache ich auch für heute. Ansonsten heißt es bei Dirk Leonhardt immer gerne mal Zähne zusammenbeißen, einen starken Willen beweisen. Und nicht nur deswegen ist er da. Heute unser hessischer Weltrekordjäger Dirk Leonhardt. Gleich mehr mit dir. Good morning, ihr hört den HR3 Sonntagstalk und mein Gast ist ein ganz normaler Typ, aber irgendwie ist er auch kein ganz normaler Typ. Abgesehen davon, dass er sich auf seinen Bürgersteig vor seiner Haustür ein Start-Sign gemalt hat, ist Dirk Leonhardt aus Bruchköbel ein Ultrasportler. Also der joggt nicht nur mal um den Block, sondern der will es gleich richtig wissen. Der stellt nämlich Weltrekorde auf. Und im letzten Jahr, lieber Dirk, hast du eine Radtour quer durch Europa unternommen, also nicht nur mal kurz vom Bruchköbel nach Frankfurt, sondern gleich 15 Länder in 7 Tagen. Angefangen in den Niederlanden mit Ziel Albanien. Dazwischen lagen, klar, für alle, die in Geografie noch fit sind, Belgien, Luxemburg, Frankreich, Deutschland, Schweiz, Liechtenstein, Österreich, Italien, Slowenien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro. Und du hattest sogar eine Begegnung mit Handschellen. Aufregend.
Ja, es ist ja einfach so, dass es große und kleine Länder gibt. Ach, da kann man nicht viel dran ändern. Ich habe mir einfach auch da die Rekordkategorie angeschaut. 14 Länder war der Rekord, 15 Länder muss ich schaffen. Gut, würde ich halt mal in Benelux anfangen und dann irgendwo auf dem Balkan, wo die Länder nicht so groß sind, enden und habe dann mal einfach im Navigationsgerät eingegeben, wie viele Kilometer sind es eigentlich von Maastricht nach Shkodra, also einer nördlichen Stadt in Albanien. Mhm. Und das waren 2100 Kilometer. 7 Tage hatte ich Zeit, nochmal kurz durchgerechnet, 2100 durch 7 sind 300 Kilometer pro Tag.
Man merkt schon, du bist bei der Bundesbank.
Und dann, du kannst rechnen. Also Statistik, Mathe ist für mich ganz wichtig, auch im Sport. Und aber 300 Kilometer am Tag schaffe ich, wie cool, ne? Und damit war die Idee geboren und ich wusste, ich kann das schaffen. Und dann ging es eigentlich nur
weil
noch,
du von deinem Ultramarathon schon dein Limit mit 400 Kilometern pro Tag geschafft hast.
Genau.
Okay, und das heißt, man muss nur einen kleinen Zipfel des Landes berühren, das gilt dann schon als durchgefahren,
ganz
also nicht
genau
die breiteste Stelle des Landes.
Genau. Es gibt ja Länder wie Liechtenstein, da würde man gar keine 30 Kilometer so leicht zusammenkriegen. Und dann stand die Route stand fest und auch sozusagen, wie viel Kilometer ich pro Tag fahren möchte. Und der Rest hat sich dann von allein ergeben. Am ersten Tag waren es 5 Länder. In Kroatien musste ich durch dieses langgezogene Land von Nord nach Süd, da war ich einen Tag sozusagen nur in Kroatien quasi unterwegs. Mhm. Und wenn wir da nochmal drauf zurückkommen wollen, warum und so weiter, das war so mein Ziel, ne? So dieses Abenteuer, da rumzufahren an der Adria, über die Alpen mit dem Rad. Und das habe ich alles in ein Projekt gepackt, damit es für mich spannender wird, damit ich das durchhalte und mache.
Bist du allein gefahren oder hattest du eine Begleitung
dabei? Ich hatte ein Support-Team dabei, war aber auf dem Rad alleine. Das ist auch okay so, weil dann fahre ich mein Tempo, muss, sage ich mal, auf keinen Rücksicht nehmen. Und Motivation hatte ich genug im Gepäck, weil so das ist so ein Traum. Durch verschiedene Landschaften.
Kennenlernen kann man die Länder nicht, aber man kann sie so ein bisschen erspüren, erriechen, eratmen, ja, wenn man dann so durch die Gegend fährt. Du siehst ja immer nur Ausschnitte.
Ja, genau, wie bei jedem Urlaub auch, egal wie viel Zeit ich habe. Es gibt noch so viele Sachen, die ich von Deutschland gar nicht kenne. Das macht man sich auch so selten bewusst. Oder aus Hessen, ja, so viele schöne Städte in Hessen, wo ich noch nicht war. Ich habe so diesen Drang, alles irgendwie mitzunehmen. Ja, man hat nur ein Leben. Aber in der Form, wie ich das gemacht habe, so schnell durch die Länder durch, ist es total intensiv. Man hat direkt den Vergleich und man nimmt natürlich extrem viel wahr.
Ja. Und anders als beim Fliegen, du erlebst auch das Nachbarland. Ja, du steigst ja nicht hier in Frankfurt jetzt ein und kommst dann in Montenegro an, sondern du hast ja dazwischen noch die Berge, du siehst das Meer, du hast in den kroatischen Bergen Wildpferde erlebt. Ja, das ist ja ein wunderschönes Bild. Du warst an der Grenze Montenegro, Kroatien, da erinnere ich mich, ist auch irgendwas passiert. Was war denn da?
Ja, da bin ich fast verdurstet, würde ich mal sagen.
Da wäre fast unser Interview heute dran gescheitert.
Wir sind schon wieder von den Handschellen weg, weil einfach so viel passiert ist in dieser kurzen Zeit. Und das nimmt mich so mit, dass da kriege ich so das Lächeln auf den Lippen, wenn ich einfach nur dran denke und kann von diesem Erlebnis Jahre zehren und immer die Geschichten, wo irgendwas schiefgegangen ist, die erzählt man am liebsten, weil man sie geschafft hat, weil man durchgegangen ist.
Was war denn mit den Handschellen?
Die Handschellen, genau. Das war ganz zum Ende. Das 15. Land war der Kosovo. Die Tour führte halt über einen Berg, über den ich da hochgestrampelt bin. Es war auch der einzige Grenzübergang in der Nähe. Dann war dann klar, irgendwie das letzte geht zurück in den Kosovo zur Grenze bergab. Und dann hört die Straße auf einmal auf und drei Grenzpolizisten stehen vor mir.
Ups.
Und sagen, nee, hier gibt's keine Grenze und du darfst ja auch nicht rübergehen. So in schlechtem Englisch haben wir uns da verständigt. Und dann war ich echt fast den Tränen nah und habe denen erklärt, ich bin jetzt 7 Tage gefahren, ich bin am Ende mit meinen Kräften, ihr müsst mich jetzt hier über die Grenze lassen. In einem Feldweg ging es weiter und ein paar Kilometer weiter war das nächste Bergdorf im Kosovo, was halt das Ziel war. Und sie haben dann gesagt, ja okay, du darfst rüberfahren. Und mein Support-Team musste halt an der Grenze warten, weil da Panzersperren waren, die konnten nicht mit. Und dann bin ich darüber in den Kosovo, Fotos gemacht, Videos gemacht, bin wieder zurückgefahren mit meinem Rennrad über den Feldweg oder Waldweg. Bin ich wieder zurück an der Grenze, will zurück nach Montenegro. Und dann steht der Grenzpolizist vor mir und sagte, hier Montenegro, no border, go back to Kosovo. Mhm. Und ich so ganz perplex, so was ist denn jetzt? Ihr habt doch gesagt, ich darf. Und jetzt wollt es mir verbieten. Nee, you go back. Und dann zeigt er mir so seine Handschellen, so als wenn ich jetzt nicht umdrehe, lande ich im Gefängnis und dann gibt's Ärger. So, und dann konnte er sich das Grinsen nicht mehr verkneifen. Also er wollte mich da einfach verarschen und
hat
sich einen Spaß noch erlaubt.
Mir ist kurz der Atem auf jeden Fall weggeblieben. Und das Schöne ist ja, mit diesem Weltrekord-Trip hast du ja auch Geld gesammelt für SOS Kinderdörfer in Albanien. Ja. Und 2000 Euro sind zusammengekommen. Also du bist nicht nur für den Selbstzweck, nur in Anführungsstrichen, und für die schönen Erinnerungen geradelt, sondern hast auch noch was Gutes dabei getan. Und das scheint dir sowieso ganz wichtig zu sein. Darüber müssen wir gleich nochmal reden. Denn du hast gesagt, mit dieser Motivationsfähigkeit kann man auch, und das kann eigentlich jeder, in seiner direkten Umgebung ein bisschen was bewirken. Darüber würde ich gleich gerne mit dir reden.
Sehr gerne.
Mein Gast liebt sportliche Leistungen, wie viele von euch vielleicht auch. Aber bei ihm sind es sportliche Extremleistungen und Weltrekorde. So weit müssen wir, glaube ich, alle nicht gehen. Aber etwas durchziehen, einen starken Willen haben, Niederlagen wegstecken, Strapazen aushalten, positiv denken und im Kopf fokussiert sein. Das sind Eigenschaften, die wir, Dirk, von dir für 2020, glaube ich, ganz gut mitnehmen können. In deinem Buch, Vieles scheint unmöglich, bis du es schaffst, hast du ja auch Mentaltechniken beschrieben. Worauf kommt es denn wirklich an?
Ich denke immer, es ist gar nicht so wichtig, dass es so exklusiv ist, dass es nur einer kann und es gibt nur einen Weg, sondern es gibt ganz viele Sachen. Wichtig ist, dass man für sich das Richtige rausfindet, dass man für sich glücklich ist und vielleicht auch einen positiven Beitrag hinterlässt. Weil das ist eben auch ganz toll, indem ich was für andere tue. Das hilft mir selbst. Das heißt, geben ist was Tolles.
Und das ist mit fast allen deinen Weltrekorden verbunden. Jetzt willst du aber etwas machen, ein Projekt, was unabhängig von den Rekorden ist. Also du musst nicht immer etwas leisten, damit was dabei rumkommt, sondern das ist ein Projekt, das finde ich, könnte eigentlich wie so eine Art Franchise-System werden für alle anderen auch drumherum. Du sagst nämlich, hey, in der Nachbarschaft gibt es genug Kinder, die vielleicht nicht so sportlich sind, die keine Eltern haben, die sie motivieren. Und die willst du von der Couch, weg von der Konsole und von der Chipstüte locken und... Was sollen die machen?
Die sollen Sport machen und sich bewegen und Freude an Bewegung haben.
Gemeinschaft erfahren.
Nicht so sehr diesen Leistungsbezug und ich muss besser sein und wir müssen irgendwie die andere Mannschaft besiegen oder so. Darum geht es ja nicht im Sport. Im Sport geht es ja erstmal um Gesundheit, Wohlbefinden und ich bin felsenfest überzeugt, Sport macht was mit uns, ist für jeden gut. Nicht immer in extremer Weise und es muss auch nicht Rennen sein, man muss keinen Marathon laufen, aber mal spazieren gehen, in der Natur sein, das sollte irgendwie für jeden Teil der Routine und des Alltags sein.
Wie heißt euer Verein? Wenn man sich an euch wenden will, kann man was googeln?
Mit Freunden haben wir den Verein Sportisbruch-Köbel e.V. gegründet. Das war aber gar nicht meine Idee, sondern als Franchise habe ich das übernommen von einem Rugby- oder Footballverein aus Nauheim. Für die war ich als Redner tätig und als Coach für Kids und fand das so toll, dass ich gesagt habe, das muss es bei mir im Ort auch geben. Mhm. Ich will die Leute abholen oder die Kids abholen, die nicht so nah am Sport sind und dann erstmal eine Hürde haben, in den etablierten Fußballverein, wo die Kids alle schon jahrelang trainieren, hinzugehen, die vielleicht übergewichtig sind und nicht das Selbstwertgefühl haben, die vielleicht gemobbt werden, wenig Freunde haben, die sie mitziehen, denen will ich irgendwie helfen und wollen wir helfen im
Tolle
Verein.
Tolle Idee. Also daran, das kann man mal googeln und dann kann man Kontakt mit euch aufnehmen. Und ansonsten, ich meine, du hast ja letztes Jahr den Weltrekord nochmal die schnellsten 100 Meter unter Wasser aufgestellt. Das war so ein bisschen Teil deiner persönlichen Bucketlist. Die DLRG-Kumpels haben dir dabei auch geholfen. Und jetzt hast du eben gesagt, okay, Mitte März soll es einen sogenannten Eistriathlon geben. Was hast du denn da vor? Also wir haben eine Eissporthalle in Frankfurt. Spielt die da eine Rolle?
Ja, ich habe ja den längsten Triathlon, sag ich mal, in klassischer Hinsicht gemacht und bin immer auf der Suche nach neuen Ideen und Projekten. Und es gibt noch keinen Rekordhalter im längsten Triathlon für Eis. Schwimmen ist ein bisschen schlecht bei gefrorenem Wasser. Das wird dann ersetzt durch Skaten und das ist es dann auch schon. Also Skaten, Fahrradfahren und Laufen, alles auf einer Eisfläche.
Wo findest du deine Ideen?
Und ja, da kann man mal auf Guinness World Records schauen. Da gibt es eine Datenbank. Es gibt auch das Rekordinstitut für Deutschland, RID. Mhm. Da sind so bestehende Rekorde und auch welche, die als Rekordkategorie schon sich jemand erdacht hat, sind da aufgelistet. Und da kann man schauen, ist was für mich dabei.
Man kann es dann entweder toppen oder so in abgewandelter Form was anderes vorschlagen.
Genau, ich habe da Triathlon gegoogelt und dann war auf einmal Triathlon auf Eis als Rekordkategorie. 100 Meilen sind zu bewältigen, also so um die 160 Kilometer.
Das
schaffst
du.
Dann habe ich mir gedacht, das mache ich ja, ist ja ein Eintagesprojekt. Cool. Und die Eissporthalle in Frankfurt spielt auch mit und ermöglicht mir das. Und das ist eben auch so wieder dieses Support-Thema. Ne? Ganz alleine wird es schwierig. Auf der Eisfläche in Norwegen ist es vielleicht ein bisschen kostenintensiv, aber so funktioniert es.
Und ist um die Ecke.
Und mal schauen, ob ich das hinkriege.
Gibt es sonst noch was, was du dir vorgenommen hast für das neue, junge, ganz frische Jahr?
Nee, ich bin kein Vorsätze-Typ. Ich bin so ein, wenn ich was machen will, dann am besten jetzt. Und gar nicht lang warten. Ich bin da ziemlich ungeduldig. Vielleicht wäre das ein Vorsatz.
Geduldiger zu werden.
Doch noch ein Stück weit geduldiger zu werden und vielleicht auch ein bisschen konsistenter und dauernder Sport zu machen, weil wenn ich kein Projekt habe, bin ich dann doch auch eher mal faul und mache halt wochenlang auch nichts.
Das beruhigt mich. Wenn wir jetzt schon länger in dieser Phase des Nichtsmachens sind und sind alle Nicht-Weltrekorder, was wären die drei stärksten Tipps von dir, um wieder in die Senkrechte und in die Laufschuhe zu kommen?
Ja, als erstes der Traum. Ja, es gibt gar keinen Grund zu sagen, das ist jetzt zu viel, das schaffe ich nicht. Einfach mal starten. Weil wenn man gestartet ist, geht es dann irgendwie von allein. Und dann merkt man, es macht ja doch Spaß. Und dann vielleicht mal irgend so ein Ziel, so ein Meilenstein sich raussuchen. Was will man denn vielleicht im Herbst geschafft haben und machen oder im Sommer machen?
Und dritter Punkt?
In sportlicher Hinsicht. Und der dritte Punkt ist, es geht so viel schief, es passt nie und es ist nie alles glatt. Und das ist toll, weil das ist die Chance, mir zu beweisen, dass ich auch dadurch gehen kann.
Vieles scheint unmöglich, bis du es schaffst. Dankeschön, Dirk Leonhardt.
Ich danke es.
Zu Hause in Hessen.